Mir ist bewusst, dass ich im letzten Jahr angekündigt habe, eine neue Bibelreihe durchzuführen, den Judasbrief. Zwei Predigten habe ich dazu gehalten, ein Teil würde noch fehlen. Trotzdem möchte ich heute einen anderen Abschnitt aus dem Neuen Testament dazwischen schieben. Und damit ich dem Ludwig nicht ins Gehege komme, nehme ich einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Am 15. Februar letzten Jahres wurde in Landau, Rheinland-Pfalz, in den frühen Morgenstunden die 34-jährige Marcella R. verhaftet. Sie ist Hausfrau und Mutter von zwei Kindern. Tu es mir gefallen und hältst bitte jetzt deinen Mund.
Entschuldigung, ich habe es leider nicht verstanden, akustisch.
Ja, aber ich kann jetzt nicht jeden Satz wiederholen. Marcella R., die bist wahrscheinlich...
Ich habe es nicht verstanden.
Sagst du mir bitte deinen Namen?
Ich bin der Max.
Okay, ich bin der Reinhard. Aber kann sein, dass ich vielleicht noch mal öfters ansprechen muss.
Ja, gerne. Kein Problem. Aber, also, wer wurde verhaftet?
Marcella R.
In Landau.
In Landau.
Und warum?
Das, wenn du zuhörst, dann komme ich da noch drauf.
Ja, ich höre jetzt.
Okay? Also, eine 34-jährige Marcella R. wurde verhaftet.
Weiß
ich. Ja, sofort. Sie ist Hausfrau und Mutter von zwei Kindern.
Jo.
Als die Polizisten das Wohnzimmer betreten, ist der Mann völlig ahnungslos. Der Grund ihrer Festnahme? Sie hat ihren 8-jährigen Sohn mit 18 Messerstichen getötet. Zur Begründung gibt sie an, dass eine innere Stimme ihr befohlen hat, ihren Sohn zu töten. Sie hielt ihn für den Sohn des Satans und musste ihn töten, um eine Apokalypse zu verhindern. Was sollen wir von diesem Vorfall halten? Wahnvorstellungen? Gibt es den Satan überhaupt? Und wenn ja, welchen Einfluss kann er denn ausüben? Um den Satan, den Feind Gottes, geht es auch in unserem heutigen Bibeltext. Zumindest ist er einer der Hauptakteure.
Entschuldigung, aber gestern wurden 12 türkische
du kannst jetzt entweder
zuhören. Ja, natürlich, danach
gehe
ich raus, aber ich erzähle es kurz.
Du kannst entweder zuhören
oder du gehst raus. Wir hören jetzt auf den, der vorne steht.
Ja,
du kannst gerne hier bleiben,
ruhig
sein.
Pass
auf, Max. Entweder du bist hier und du bist ruhig, oder du gehst raus und kannst draußen reden. Oder du kommst mit mir hinter und wir trinken zusammen Kaffee. Max, wir haben jetzt Gottesdienst und jetzt wollen wir hier auf einen Predigt hören von dem Wort Gottes und nicht auf irgendeinen Bericht von irgendjemandem. Danach haben wir Zeit, treffen wir uns hier und
dann
können wir miteinander reden. Danach alles und Kaffee.
Aber das geht nur, wenn du mich nicht unterbrichst jetzt, ne?
Ja, ich denke so.
Das wäre sehr nett. Also Matthäus 13. Der Text, der auch auf dem Gottesdienstblatt steht, die Verse 24 bis 30 und dann nochmal 36 bis 43. Er, also Jesus, legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Und ab Vers 36, da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt, die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Thema der Predigt ist der Hausvater und der Feind. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen steht in einer Reihe weiterer Gleichnisse in diesem Kapitel. Das gesamte 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums besteht, außer dem letzten Abschnitt, ausnahmslos aus Gleichnissen und deren Bedeutung. Wir finden dort das Gleichnis vom Sämann, vom Senfkorn und Sauerteig, vom Schatz im Acker, der kostbaren Perle, vom Fischnetz und eben auch das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Es geht in diesem Gleichnis unter anderem um guten Samen, um Weizen und um Unkraut. Der erste Predigtpunkt lautet Satan der Feind. Ich lese nochmal Vers 24. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen aus seinem Acker säte. Mit dem Himmelreich ist es also so, wie wenn ein Mensch guten Samen auf seinen Acker sät, mit dem Ziel, dass die Saat wächst und Frucht hervorbringt, in diesem Fall Weizen. Als jedoch alle schliefen, kam ein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Wir können bereits hier die Vorgehensweise des Feindes erkennen. Er wartet, bis alle schlafen, um dann das Unkraut zu säen. Er tut dies heimlich und hinterlistig. Er zerstört nicht einfach die gute Saat, sondern setzt stattdessen Unkraut dazwischen und hofft darauf, dass es niemand bemerkt. Der Hausvater und seine Knechte sollen in dem Glauben gelassen werden, dass demnächst auf dem Acker guter Weizen wächst. Vers 26, als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Bei dem häufigsten Unkraut auf einem Kornfeld handelt es sich um den Taumeldolch, auch Afterweizen genannt. Ein giftiges Gras, das sich vom Weizen während des Wachstums fast nicht unterscheidet. Wenn Sie jedoch Ähren ansetzen und reifen, dann können Sie ohne Schwierigkeit auseinandergehalten werden. Der Feind setzt darauf, dass das Unkraut eine Zeit lang nicht bemerkt wird. Jesus erklärt selber in der Deutung des Gleichnisses in den Versen 38 und 39, dass das Unkraut die Kinder des Bösen sind und der Feind ist der Teufel. Jesus unterscheidet nur zwischen den Kindern des Reiches und den Kindern des Bösen bzw. des Teufels. Dazwischen gibt es nichts. Entweder du bist ein Kind des Teufels oder ein Kind Gottes. Aber ist denn für uns Christen, sofern du denn wiedergeboren bist, der Teufel noch großartig von Bedeutung? Allerdings, das ist er. Die Bibel nennt ihn Satan, das ist ein hebräisches Wort, das Feind, Widersacher bedeutet, oder Teufel, griechisch Diabolos, Ankläger. Aber auch Mörder, Vater der Lüge, Fürst dieser Welt. Im 1. Petrusbrief ermahnt Petrus die Christen eindringlich, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben. Der Teufel ist offensichtlich höchst aktiv. Petrus beschreibt ihn nicht als kleines Häschen, sondern als brüllenden Löwen. Wir alle sind aufgerufen, uns nicht zurückzulehnen, sondern zu widerstehen, indem wir glauben. Du sollst nüchtern und wachsam sein. Wenn du später hier den Gottesdienstraum verlässt, um nach Hause oder zu deinem Auto zu gehen, und du gehst um die Ecke und dort lauert ein hungriger Löwe, glaube mir, du bist ganz schnell wach. Wahrscheinlich so wach wie selten in deinem Leben.
Ja, nicht mein Auto.
Wir müssen damit rechnen, dass der Feind uns attackieren will. Petrus konnte dies durch seine eigene Lebenserfahrung bestätigen. Er gehörte zu den Personen, die Jesus in seinem irdischen Leben ganz nahe waren. Einer, der Jesus nachfolgte, wohin er auch ging. Auch ihm zeigte Jesus, wie er nach Jerusalem gehen und dort leiden müsse und sogar getötet würde. Die Reaktion des Petrus darauf wird uns in Matthäus 16, die Verse 22 und 23 geschildert. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. So kann es gehen mit unseren gut gemeinten Ratschlägen. Jesus erkannte offensichtlich den Einfluss des Satans auf die Antwort des Petrus. Wie im Einzelnen die Beeinflussung des Teufels aussah und wie weit sie reichte, vermag ich nicht zu sagen. Doch dass der Satan seine Hände im Spiel hat, wird daran deutlich, dass Jesus sagt, geh weg von mir, Satan. Damit dürfte er nicht in erster Linie den Petrus gemeint haben, denn Petrus war ja nicht vom Teufel besessen. Es scheint so zu sein, dass der Satan die Wünsche, Vorstellungen, Neigungen, Begierden und Ängste eines Petrus sehr gut kannte. Und was für den Petrus gilt, das gilt auch für uns. Petrus war davon überzeugt, dass seine Entgegnung noch richtig war. Und doch war sie völlig falsch. Sie war menschlich, menschlich verständlich, aber eben nicht göttlich und somit teuflisch. Ich bin davon überzeugt, dass der Teufel zu uns über unsere Gedanken kommt, durch Verführung und Verlockung. Dass er das nochmal bestätigt und bekräftigt, was wir mit unserem sündigen Herzen wollen, was in unseren Augen gut, richtig und auch angenehm ist. Der Satan kennt unsere Schwächen genau und da wird er auch ansetzen. Versuchen wir uns einmal in die Lage des Petrus hineinzuversetzen. Er ist Jesus nachgefolgt, hat alles verlassen, dient ihm und versucht, Jesus etwas Gutes zu erweisen, auch wenn er ganz andere Vorstellungen von der Zukunft Jesu gehabt hat. Und muss sich nun diesen Anspruch oder diesen Ausspruch gefallen lassen. Stell dir einmal vor, Jesus würde zu dir, der du dich für die Gemeinde engagierst, viel Zeit opferst, die Bibel liest, betest und versuchst, ein christliches Leben zu führen, würde zu dir sagen, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Kannst du überhaupt ermessen, welch eine Enttäuschung, Trauer, Bitterkeit und Resignation in dir aufsteigen würden? Dann kannst du in etwa nachvollziehen, wie sich der Petrus gefühlt haben muss. Warum handelt Jesus so? Weil er möchte, dass die Wahrheit ans Licht kommt und wir nicht unseren irrtümlichen Wegen folgen. Petrus hatte der Ankündigung Jesu, nach Jerusalem zu gehen, einfach nicht geglaubt. Doch das andere war Wunschdenken, sehr zur Freude Satans. Mir ist in den letzten Monaten, sowohl bei mir selbst, als auch zum Beispiel bei Menschen in anderen Gemeinden aufgefallen, wie viel frommer Egoismus doch unter uns herrscht. Man ist Christ und trifft doch viele eigenmächtige Entscheidungen. Ich könnte jede Menge Beispiele bringen, wo ich den Eindruck habe, dass der Satan unsere Entscheidungen und Überlegungen bestimmt, und dennoch fällt es mir schwer, hier einige kurz zu benennen. Ich will es trotzdem probieren. Es gibt viele Christen, die nicht glauben können, dass Gott in Deutschland noch eine Erweckung schenkt. Das bedeutet dann aber im Umkehrschluss, dass Millionen jetzt lebender Menschen verloren gehen. Dieses wollen sie jedoch auch wieder nicht wahrhaben. Das widerfahre ihnen nur nicht. Oder wir wissen, dass sich die Gläubigen der Urgemeinde täglich einmütig versammelt haben, zur Lehre der Apostel, zum Brotbrechen, zum Gebet. Sie waren ein Herz und eine Seele. Aber das waren damals auch andere Zeiten, so argumentieren wir. Heute ist das doch nicht mehr möglich. Oder unsere vermeintlich guten Ratschläge. Wir sollten etwas toleranter sein. Dieses Angebot, zum Beispiel beruflich oder bezüglich eines neuen Wohnortes, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Du musst auch mal an dich denken. Nimm das doch mit deinem Glauben nicht immer so genau. Der Teufel kommt uns mit seinen Einflüsterungen entgegen, die wir zig Befürchtungen haben, aber auch ein heimliches Verlangen nach Wohlstand und irdischem Glück, nach Bequemlichkeit und einfachem Leben. Übrigens verhält es sich mit dem Teufel nicht so, dass wir immer sagen können, diese Menschen sind vom Teufel, die anderen nicht. Das ist eine satanische Kirche, Wir sind die rechte Gemeinde. In unserem Gleichnistext sehen wir, dass das Unkraut zwischen den Weizen gesät wurde und mit aufwuchs. Auf dem Acker sind die Wurzeln von Weizen und Lorch so verfilzt, dass es fast unmöglich ist, nur eines von beiden auszurupfen. Und deshalb ist es oft schwer möglich, das eine vom anderen zu trennen. Meiner Meinung nach können wir nicht sagen, klassische Musik ist gut, moderne Musik ist vom Teufel. Massenmedien sind generell böse, obwohl ich sage, dass wir mit ihnen sehr behutsam und verantwortungsvoll umgehen müssen. Manche Sachen sind jedoch eindeutig. Hände weg von Satanismus, harten Drogen, Wahrsagerei. Wie sehr sich viele von uns wünschen, dass vor allem unsere Angehörigen zum lebendigen Glauben an Jesus finden, so müssen wir doch bedenken, dass wir niemanden bekehren können. Dies wird deutlich, wenn wir im 2. Korintherbrief nachschauen. Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Dort heißt es, ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Hier ist erneut vom Teufel die Rede, diesmal als den Gott dieser Welt. Er hat die Sinne der Ungläubigen verblendet, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen können. Die Ungläubigen sind verblendet und verstockt, so wie wir es alle einmal waren. Dankt dem allmächtigen Gott dafür, dass er euch aus der Finsternis herausgeholt und in sein himmlisches Licht gesetzt hat. Wir können den Teufel nicht überwältigen und Menschen aufgrund unserer Überzeugungskünste zu Jesus führen. Nach dem Motto, du musst nur die richtigen Worte finden. Die Macht und Einflussmöglichkeit des Satans in unserer Welt, ja selbst in der Gemeinde zu bestreiten, wäre dumm und falsch. Ich fasse noch mal kurz zusammen. In dem Gleichnis von Unkraut unter dem Weizen ist von dem Feind die Rede, der Unkraut zwischen dem Weizen sät. Der Feind ist der Teufel, das Unkraut sind die Kinder des Bösen, der Teufel hat die Jünger angegriffen und er greift auch uns an. Oft über Eingebungen und durch unsere Gedanken. Der Feind ist der Gott dieser Welt, der Menschen verblendet, verführt und durcheinander bringt. Oftmals ist er beim ersten Hinsehen gar nicht zu erkennen, er handelt heimlich und hinterlistig. Und damit komme ich zum zweiten Predigtpunkt, Jesus, der Hausvater. Ich lese dazu die Verse 24, 27 und 37. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Vers 27, da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Und Vers 37, er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Dieses Gleichnis erinnert uns in gewisser Weise an die Schöpfungsgeschichte. Am Anfang war das Wort. Der allmächtige Gott schuf die sichtbare und die unsichtbare Welt und somit auch den Menschen. Er setzte den Adam in den Garten Eden und er schuf ihm die Eva. Sie durften von allen Bäumen essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Doch genau von diesem Baum möchten sie essen. Und wieder tritt der Feind, diesmal als Schlange, in Erscheinung und verführt die beiden schließlich dazu, doch von diesem Baum zu essen. So kommt es zum Sündenfall. Hüten wir uns davor, Gottes Wort in Frage zu stellen. Doch ähnlich wie in unserem Gleichnis ist der Schöpfer, der Anfänger Gott, der Menschensohn. Jesus ist immer der Erste. Zwar taucht der Feind schon sehr schnell auf, doch Jesus war schon vor ihm da. Zuerst sät der Menschensohn den guten Samen auf seinen Acker. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs. Dann, als die Leute schliefen, und in der heutigen Zeit schlafen viele, kam der Feind, der Teufel und säte Unkraut dazwischen. So gibt es auf der ganzen Welt Kinder des Reiches Gottes, Menschen, die zu Jesus gehören, und Kinder des Bösen, die dem Teufel dienen. Martin Luther hat gesagt, wer Gott nicht allein dient, der dient gewisslich dem Teufel. hauptsächlich bezogen auf Gottesdienst, ohne konkretes Wort oder Befehl. Beispiel: Wer Opferkerzen anzündet, dient nicht Gott. Jesus, der Menschensohn, hat alles im Griff und unter Kontrolle. Jesus weiß um den Feind. Er selbst ist ja auch von ihm versucht worden. Der Feind kann die Aussaat des guten Samens nicht verhindern. Jesus weiß genau, was der Teufel im Schilde führt, welche Taktik er anwendet. Der Hausvater im Gleichnis ist nicht überrascht, als die Knechte ihn auf das Unkraut ansprechen. Vers 26 bis 28a. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Im Gegensatz zu den Knechten ist dem Hausvater bekannt, wer für das Unkraut verantwortlich ist. Der Menschensohn teilt uns mit, dass es auf der ganzen Erde eine Mischung gibt aus Kindern des Reiches und Kindern des Bösen. Es gibt nur diese Unterscheidung. Jesus teilt den Acker der Welt in zwei Bereiche, aber nicht mehr. Es gibt nicht noch extra Bereiche für Juden, Muslime, Buddhisten, Demokraten. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und Jesus kontrolliert auch das Wachstum sowohl des guten Samens als auch des Unkrauts. Beides soll miteinander aufwachsen, weil Jesus es so will. Es hat immer wieder in der Menschheitsgeschichte Anläufe gegeben, eine Weltherrschaft aufzurichten. Doch alle Versuche sind gescheitert. Denn es gibt nur einen, der die Weltherrschaft innehat: Jesus Christus, der Sohn Gottes. In der Offenbarung können wir einiges dazu lesen. Zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Oder in Offenbarung 1, 17 und 18. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der lebendige, souveräne Gott lässt den Teufel in einem bestimmten Rahmen wirken, doch alles unter seiner Aufsicht. Niemand kann Gott von seinem Thron herunterstoßen. Er ist das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Er hat das erste Wort gesprochen bei der Erschaffung dieser Welt und er wird auch das letzte Wort sprechen am Ende dieser Weltzeit. Die Herrschaft Gottes kann ihm keiner streitig machen. Jesus Christus ist gewesen. Er ist jetzt durch seinen Heiligen Geist da und er wird sichtbar wiederkommen. Jesus hat den Tod besiegt. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und hat die Schlüssel der Hölle. Auffällig in unserem Gleichnis ist, dass die Knechte bemerken, dass etwas nicht stimmt, weil Unkraut mit aufwächst. Das dürfte doch eigentlich nicht sein. Offensichtlich bemerken die Kinder des Bösen nicht, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. In der Regel ist es dann auch so, dass man hingeht und das Unkraut ausrupft. Doch in unserem Gleichnis ist das nicht der Fall. Ich lese dazu auch nochmal die Verse 28 bis 30 und 40 bis 42. Vers 28, er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es austreten? Er sprach: Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. In Vers 40 bis 42: Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Der Hausvater ordnet an, dass das Unkraut noch nicht ausgejätet werden soll, sondern die Knechte sollen warten bis zur Ernte. Ich habe ja schon erwähnt, dass es fast unmöglich war, das Unkraut auszureißen, ohne den Weizen mit auszurauben. Also muss beides wachsen bis zur Ernte. Erst dann wird man mit Sicherheit erkennen, was wo zugeordnet wird. Dies bewahrt uns einerseits vor zu schnellem Richten und Verurteilen und zeigt uns andererseits etwas von der Langmut und Geduld Gottes. Gott handelt nicht voreilig und voller Ungeduld. Er kann sehr lange warten. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9 lesen wir: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Hier steht es übrigens schwarz auf weiß, dass Gott will, dass jedermann zur Buße finde, damit er nicht verloren gehe. Gott ist nicht altersschwach geworden und hat uns hier unten vergessen, sondern er hat Geduld mit uns und will, dass wir Kinder des Reiches werden und nicht Kinder des Bösen. Der Herr möchte das Unkraut entfernen, ohne den Weizen zu beschädigen. Welch eine große Gnade! Ein Knecht verhält sich in der Regel so, dass er keine eigenmächtigen Entscheidungen trifft, so wie wir manchmal, sondern bestimmte Angelegenheiten vorher mit seinem Herrn bespricht. In unserem Gleichnis gehen die Knechte nicht hin und reißen das Unkraut einfach raus, nachdem sie es entdeckt haben, sondern sie gehen zu ihrem Herrn, dem Hausvater, und fragen ihn, woher denn der Acker das Unkraut habe und ob sie es ausjäten sollen. Die Antwort darauf lautet: Nein. Die Knechte haben einen vertraulichen Umgang mit ihrem Chef. Und auch wir dürfen als Knechte, aber auch als Priester vor Gott, unserem Vater, erscheinen. Wenn wir schon das Böse nicht vernichten können, so dürfen wir uns aber Gott im Gebet nahen. Wir dürfen andere Menschen vor Gott bringen, für sie in der Fürbitte eintreten und ebenso mit unseren eigenen Anliegen kommen. Ja, die Bibel fordert uns sogar dazu auf. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue: Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagen für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hoffentlich erkennst du angesichts des Unkrauts und des Feindes deine eigene Unfähigkeit und Machtlosigkeit. Deshalb wende dich an den Vater. Was können wir tun, wenn es um die Welt so bestellt ist? Beten. Im 2. Predigtpunkt haben wir festgestellt, dass das Unkraut zweifellos vorhanden ist. Allerdings war es nicht zuerst da. Am Anfang stand die gute Schöpfung, der gute Same. Jesus ist in allem der Erste und auch der Letzte. Der Feind, das Böse, ist erst hinterher dazugekommen. Jesus Christus regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat selbst den Bösen im Blick und unter Kontrolle. Lasset uns zu ihm beten. Der dritte Predigtpunkt lautet: An der Seite des Triumphators. Wie können wir uns angesichts des Feindes, des Teufels, angemessen verhalten? Ich möchte hierfür ein Beispiel gebrauchen, wohlgemerkt ein Beispiel. Nehmen wir einmal an, die kleine Tabea Linderkamp wäre hier nebenan im Raum und außer mir in diesem Raum niemand anwesend. Ich hätte nun vor, sie zu entführen oder an einen anderen Ort zu bringen. Dafür könnte ich Gewalt anwenden oder es auch anders probieren. Da ich sie nun einigermaßen kenne, versuche ich, Vertrauen zu ihr aufzubauen. Ich könnte fragen, was sie denn gerne macht, und dann beispielsweise zu einem Eis einladen. Ich sage ihr, dass es nicht so schlimm ist, wenn sie mit mir weggeht, weil ihre Eltern werden schon nichts sagen. Wenn sie dann mitkommt, hätte ich eigentlich schon mein Ziel erreicht, ohne dafür Gewalt anzuwenden. Versucht sie später zu entkommen, wird es ihr nicht mehr gelingen. Dafür ist sie noch zu schwach und zu klein. Sie wäre mir ausgeliefert, alleine schafft sie es nicht. Erst wenn ihr jemand zu Hilfe kommt, ein Stärkerer, der Matthias, und sie mitnimmt und ihr klar macht, kann auch niemand anders sein, und ihr klar macht, in welcher Gefahr sie sich befunden hat, ist sie wieder frei. Und so in etwa ist eine der vielfältigen Vorgehensweisen des Satans. Er verlockt und verführt die Menschen, beeinflusst sie aber auch. Wenn der Teufel Macht über einen Menschen hat, kommt dieser alleine nicht mehr von ihm los. Es muss ein stärkerer Herr, jemand, der den Menschen aus der Hand des Teufels befreien kann. Und da gibt es nur einen einzigen. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Deswegen kann Johannes in seinem ersten Brief schreiben, Vers 8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus ist gekommen und hat den Teufel besiegt. Deswegen auch die Unterscheidung Kinder des Reichs und Kinder des Bösen. Der Weizen wird auch weiterhin wachsen und kann vom Unkraut nicht vernichtet werden. Nicht wir sind die Sieger, sondern Jesus allein. Nun ist es ja auch nicht so, dass wir den Einflüsterungen des Teufels bereitwillig absagen. Der Teufel ist gekommen, um unsere Wünsche zu erfüllen und das zu erlauben, was Gott verboten hat. Da unsere menschliche Natur absolut verdorben ist, sind wir durchaus bereit, Zugeständnisse zu machen, damit wir unsere Ziele erreichen. Wir verpacken das dann in fromme Worte, aber es ist im Grunde genommen purer Egoismus. Wenn der Teufel uns dann hinterher anklagt, geschieht uns das nur recht. Und doch hat er nicht das Recht, uns anzuklagen, denn wir haben einen Fürsprecher bei Gott. Nächste Woche ist Ostern und da gedenken wir der Kreuzigung Jesu. Jesus wurde in Jerusalem schuldig gesprochen der Gotteslästerung und verurteilt. Sie lästern und verhöhnen ihn. Jesus wird angespuckt und schließlich gekreuzigt. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hängt Jesus unter der Sonnenglut am Kreuz. Auch jetzt noch versucht ihn der Teufel. Er benutzt ahnungslose Menschen dazu. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steige jetzt herab. Du bist doch der Sohn Gottes, oder nicht? Doch Jesus steigt nicht herab. Er erduldet Qual und Angst. Wieso hängt Jesus da? Er hängt dort für dich und für mich. Er hat unsere Schuld hinaufgetragen, unser Versagen, unsere Schmerzen. Jesus verstirbt und steht am dritten Tag siegreich, triumphierend aus dem Grabe auf. Jesus lebt. Er hat die Sünde, den Teufel, die Welt und den Tod besiegt. Jesus ist der Retter. Und wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast, auch nicht weißt, wohin mit deiner ganzen Schuld, dann möchte ich dich jetzt bitten, komm zu Jesus. Glaube an ihn und an das Opfer am Kreuz von Golgatha, das er stellvertretend für dich erbracht hat. Jesus will dir ewiges Leben bei ihm geben. In seiner letzten Predigt, die der Prediger Charles Haddon Spurgeon 1891 in London hielt, sagt er unter anderem Folgendes. Jeder Mensch muss jemandem dienen. Diese Tatsache ist unausweichlich. Alle, die keinen Meister haben, sind Sklaven ihres Ichs. Du kannst dir sicher sein, du wirst entweder Satan oder Christus dienen, entweder deinem Ich oder deinem Erlöser. Die Sünde, das Ich, Satan und die Welt wirst du als harte Meister erfahren. Wenn du aber die Uniform Christi trägst, wirst du ihn als den Sanftmütigen und von Herzen Demütigen erfahren, sodass du Ruhe für deine Seele finden wirst. Wem dienst du? Übrigens, die Mutter, welche ich zu Beginn der Predigt erwähnt habe, wurde als nicht schuldfähig in einer Psychiatrie untergebracht. Ob ihr dort wirklich geholfen wird, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich habe allerdings meine Zweifel. Es scheint mir offensichtlich zu sein, dass sie nicht dem Herrn Jesus gedient hat. Kommen wir noch einmal zu unserem Gleichnis zurück. Weizen und Unkraut sollen miteinander bis zur Ernte wachsen. Vorher passiert nichts. Dann kommen die Schnitter, die zuerst das Unkraut sammeln und binden, damit es verbrannt wird. Der Weizen wird in die Scheune gesammelt. Jesus wird einmal Gericht halten, doch jetzt noch nicht. Er wird seine Engel aussenden, die zu sammeln, welche zum Abfall verführen und Unrecht tun. Und werden sie in den Feuerofen werfen. Ein Bild für die Hölle. Da wird heulen und Zähneklappern sein. Die Gerechten hingegen werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Es wird einmal die große Trennung geben, auch hier in Osnabrück. Der Riss wird durch die ganze Welt gehen, aber wohl auch durch Gemeinden und Familien. Überall gibt es Kinder des Reichs und Kinder des Bösen. Doch die endgültige Trennung müssen wir noch abwarten. Wohl dem, der gerecht ist. In Kolosser 2, die Verse 14 und 15 heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht, in Christus. Jesus hat am Kreuz triumphiert und alle Gläubigen sind an der Seite des Triumphators. Sie selbst haben nichts dazu beigetragen, doch er hat alles getan. Du kannst freudig triumphieren und jauchzend jubilieren. Wie können wir uns dem Einfluss des Bösen im Alltag am besten entziehen? Blicke auf Jesus, lies viel in der Bibel und bete viel. Führe ein siegreiches Leben an der Hand deines Siegers, freue dich in ihm. Psalm 124, Vers 7. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netze des Vogelfängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Jesus hat uns befreit. Ich möchte zum Schluss kommen. Lasst uns einmal gemeinsam auf die Frage 127 des Heidelberger Katechismus hören und auf die Antwort darauf. Das ist eine der letzten Bitten des Vaterunsers. Die Frage lautet, was bedeutet die sechste Bitte? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Antwort: Damit beten wir. Aus uns selbst sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können. Auch hören unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Wesen nicht auf, uns anzufechten. Darum erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ihnen fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen. Ich fasse den dritten Predigtpunkt nochmal zusammen. Der Teufel attackiert Menschen, auch Gläubige. Mit unserer eigenen Kraft können wir ihn nicht besiegen. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, der für uns den Teufel besiegt. Und der ist tatsächlich erschienen, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er nimmt uns an seine Hand. Möge uns dies immer bewusst sein. Ich schließe mit einem Wort aus dem Römerbrief, Römer 8, die Verse 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Wir singen das nächste Lied, die Nummer 508.